Als Predigttext hören wir Worte aus dem 1. Petrusbrief, aus dem 5. Kapitel, die Verse 5b bis Vers 7. Petrus schreibt: Alle aber miteinander haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle, eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wie gut, großer Gott, dass wir uns nicht zu sorgen brauchen. Und wie gut, dass du uns das immer wieder sagst. Danke, dass du dich um uns kümmerst, dass wir dir nicht egal sind, dass du mit uns gehst und dass wir bei dir wirklich geborgen sein können, dass wir bei dir in sicheren Händen sind, dass egal wie es stürmt und tobt, du bei uns bist. Danke, dass wir in Demut vor dir stehen können und dir vertrauen können. Danke, dass du heute Morgen zu uns reden willst und dass du zu uns reden wirst. Danke, dass du in unserer Mitte bist. Tu uns dein Wort auf und lass uns verstehen, was du uns heute sagen möchtest. Danke für deine unendliche Liebe und Größe. Danke, dass wir dir immer und alle Zeit vertrauen können. Segne uns. Amen.
Leidenschaft für Jesus. So stand es über unserer Jugendkonferenz. Leidenschaft. Das heißt doch, dass einem etwas nicht gleichgültig ist. Dass es nicht nur eine Nebensächlichkeit ist. Dass es kein Randthema ist. Dass es nicht einfach durch meinen Kopf hindurchgeht. Dass meine ganze Person davon erfasst, von bestimmt ist. Dass es mich bewegt mit allem, was zu mir gehört. Leidenschaft. Leidenschaft für Jesus. Aber wie zeigt sich diese Leidenschaft? Das war ja der Gedankengang, der in den letzten 8 Tagen da uns so beschäftigt hat, in den Bibelarbeiten, die wir miteinander gehabt haben. Und wir haben versucht, das Thema der Leidenschaft für Jesus an einer Person festzumachen. Und haben uns aus dem Neuen Testament eine leidenschaftliche Person herausgenommen, nämlich Petrus. Und dann sind wir mit ihm durchgegangen, durch verschiedene Stationen seines Lebens, an denen wir etwas gemerkt haben, was Leidenschaft bedeutet. Leidenschaft für Jesus, so haben wir erkannt, hat irgendwo einen Anfang. Gott muss hineinsprechen, das Leben eines Menschen, so wie das Leben des Petrus hineingesprochen hat. Leidenschaft für Jesus, das bewirkt einen mutigen Ausstieg, denken Sie an diesen Mann, wie er aus dem Boot ausgestiegen ist. Leidenschaft für Jesus schafft eine Hörfähigkeit und Hörwilligkeit. Du hast Worte ewigen Lebens, wo sollten wir sonst hingehen? Leidenschaft für Jesus, vor diesem Jesus überall hin mit, auch in Situationen, die ganz unmöglich sind, wie damals in das Haus des Jairus und seiner gerade eben verstorbenen Tochter. Leidenschaft für Jesus braucht immer wieder eine neue Sicht. Dann waren wir mit diesem Jesus auf dem Berg der Verklärung. Leidenschaft für Jesus kommt auch in die Krise. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Leidenschaft für Jesus lebt aus der Beziehung. Hast du mich lieb? Leidenschaft für Jesus, das führt auch dann entsprechend zum Zeugnis, damals bei Cornelius in Kapitel 10 der Apostelgeschichte. Und Leidenschaft für Jesus wird auch erprobt, so wie Petrus es nachher schreibt, seinem ersten Brief, ihr seid traurig in mancherlei Anfechtung. Leidenschaft für Jesus. Und Leidenschaft für Jesus hat auch einen ganz besonderen Wunsch. Leidenschaft für Jesus hat den Wunsch, dass Jesus, der lebendige Gott, ganz groß rauskommt. Das will die Leidenschaft. Es ist eine Leidenschaft, die auf eine Person bezieht, die nicht bei mir selber bleibt, die nicht für mich ist, die auf eine Person ist. Und deswegen will Leidenschaft, will, dass Jesus ganz groß rauskommt. Und das ist heute Morgen nochmal dran. Und jetzt ist natürlich die Frage, was kann ich dafür tun? Was kann ich, schlichter Mensch, dafür tun, der ich an Jesus Christus glaube, dass durch mein Leben, durch mein leidenschaftliches Leben für Jesus, Jesus ganz groß rauskommt. Was kann ich tun? Petrus, kannst du mir da auch noch mal helfen? Dass ich ein bisschen begreife, wie du das hingekriegt hast, dass Jesus ganz groß rauskommt. Und da beschreibt uns nun Petrus hier in unserem Text, in 1. Petrus 5, einen außergewöhnlichen Weg, wie Jesus ganz groß rauskommt. Es gibt noch mehr Wege, das wissen wir. Aber hier in 1. Petrus 5 beschreibt er uns einen sehr speziellen Weg, einen sehr wichtigen Weg, wie Jesus ganz groß rauskommen kann. 3 Wege sind es eigentlich. 3 Wege, dass Gott groß rauskommt. Und da entdecken wir in diesem Petrusbrief, dass das Stichwort der Demut auftaucht, und das Stichwort vom Hochmut auftaucht und von Sorgen auftaucht und wundern uns ein bisschen, wie das alles bei dem Petrus zusammenpasst. Alle miteinander halten fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen gibt er Gnade. Demüt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das muss man ganz kurz erklären. Ganz kurz erklären, warum Petrus hier sagt, alle miteinander. Und viele von uns wissen das, dass der Petrusbrief ja so aufgebaut ist, dass nach einem allgemeinen Teil Petrus verschiedene Zielgruppen mit einer besonderen Botschaft erreichen will. Er spricht in seinem ersten Petrusbrief zum Beispiel die Sklaven ganz besonders an. Er spricht die verantwortlichen Ältesten der Gemeinde besonders an. Er hat einen Passus für die Frauen der Gemeinde. Er hat einen Passus für die Männer in der Gemeinde. Er spricht die verschiedenen Gruppen an und er gibt aber auch Anweisungen, die jetzt alle betreffen. Und eine Anweisung, eine Schlussanweisung, die alle betrifft, ist das, was wir hier gerade gelesen haben. Also egal, ob Teilnehmer der Jugendkonferenz oder Gemeinde der Höhe oder Freund oder abholende Eltern, hier heißt es, alle miteinander, egal wen, Mann, Frau, arm, reich, alt, jung, egal wie, alle miteinander, die an Jesus Christus glauben, haltet fest an der Demut. Oder, wie es eigentlich heißt, seid angezogen mit Demut. Zieht das an, das ist ein aktiver Gedankengang. Das muss man richtig machen. Ich kann auch andere Kleidungsstücke anziehen. Und jetzt sagt Petrus, zieht ganz bewusst dieses Demütigsein an. Aber nun hat er dieses Wort Demut bei uns einen ganz blöden Klang. Demut, wenn man es überhaupt noch weiß, was das sein soll, dann klingt es bei denen, die es so drauf haben, noch diese Vokabel noch kennen, noch zu halbwegs zum Wortschatz zählen, dann klingt diese Vokabel, die hat sowas Kriecherisches. Sie klingt bei den meisten nicht schön. Und sie hat auch sowas ein bisschen was, das ist nicht so, wo ich sage, wow, heute will ich mal richtig demütig sein, sondern das ist so eine Vokabel, die ist nicht richtig gut. Aber in der Bibel hat die einen ganz anderen Klang. Und wir müssen einfach wieder zurück zum Klang, den dieses Wort in der Bibel hat. Und vielleicht hilft es uns, wenn wir uns mal zwei demütige Personen anschauen. Also einer der mächtigsten Männer des Alten Testamentes, einer der mächtigsten Personen, die es im ganzen Alten Testament gab, war Mose. Ganz eindeutig. Eine Machtfülle, das ist ganz überragend. Und von diesem Mann heißt es, er war einer der demütigsten Menschen auf Erden. Okay. Hat also nichts mit kriecherisch oder ich bin nichts, ich kann nichts, ich habe nichts, sondern es scheint eine ganz andere Haltung zu sein, die mit Demut zu tun hat. Oder die zweite Person, und da wissen Sie jetzt schon, wer kommt, wer von sich gesagt hat, dass er demütig ist, das ist Jesus. Demut ist Jesus-Qualität. Und spätestens dann merkt man, das hat nur mit kriecherisch und mit duckmäuserisch und mit negativ überhaupt nichts zu tun. Sondern Demut im Denken der Bibel meint, ich bin an dem Ort, an den Gott mich hingestellt hat. Ich bin in der Position, ich bin in den Koordinaten, wo Gott mich haben will. Und zwar habe ich das erkannt, ich habe es mit dem Herzen bejaht, ich will es und ich lebe im Vollzug jeden Tag genau darin. Das sind ja verschiedene Etappen. Manche haben es ja wohl erkannt, wo sie hingehören, aber haben es noch lange nicht bejaht. Manche haben es bejaht und übersetzen es nur phasenweise in ihr Leben. Deswegen kommt alles zusammen. Ich habe erkannt, wer ich bin, welche Position, welche Koordinaten Gott mir gibt. Ich bejahe sie von Herzen ganz wichtig. Und ich lebe sie im Vollzug meines Alltags. Und dann kommt Demut bei raus. Und das gilt für einen Mann wie Mose, das gilt natürlich für Jesus. Und damit haben wir eine ganz andere Gefühlslage für dieses Wort. Ich bejahe das, wo Gott mich hingestellt hat. Dieses Wort, was da steht in der griechischen Sprache, können Sie vielleicht übersetzen, den Berg des Ichs abbauen. Nein, nicht wieder ins Kriechische abrutschen, sondern das, was nicht hineingehört. Wissen, Jesaja 40 heißt, da steht das Wort auch. Erniedrigt das, was zu hoch ist. Ja, da wird der Berg abgebaut, dass es wieder stimmt. Da gehöre ich hin, das bin ich, das bejahe ich, so lebe ich. Das ist Demut. Die andere Vokabel hat es ja genauso schwer. Die Vokabel vom Hochmut hat es ja genauso schwer. Es wird ja keinen geben, der hier ist in diesem Raum, der jetzt an Jesus Christus glaubt und sagte, Hochmut ist mein Thema. Nein, grundsätzlich ist Hochmut was Negatives und hat mit christlicher Existenz schon vom Wort her eigentlich überhaupt nichts zu tun. Aber jetzt gebraucht es ja hier Petrus frecherweise, würden wir sagen, nicht für die Heiden, die vielleicht noch hochmütig sind, sondern für die Gemeinde Jesu, für Menschen, die an Jesus glauben, und sagt, innerhalb der Gemeinde Jesu hat das Thema Hochmut eine große Bedeutung. Hochmut wiederum meint er nicht, dass man plakativ über stolz und überheblich auftritt, da sind wir viel zu geschickt, wo kämen wir denn hin? Sondern es meint genau wieder das, dass es ein Denken ist, ein Tun ist, ein Handeln ist, außerhalb der Koordinaten, die Gott mir zugewiesen hat. Das ist es. Ein Denken, ein Reden, ein Handeln, außerhalb der Koordinaten, die Gott mir zugewiesen hat. Ich rutsche ab, ich gleite ab, ich bin nicht da, wo ich hingehöre, ich greife in Gottes Ressort rein, ich schiebe Gott raus aus meinem Ressort, ich nehme seine Rolle an und schon bin ich in einer Position als Mensch, der an Jesus Christus glaubt, der tatsächlich mit Hochmut zu tun hat. So, ganz kurz also diese Erklärung, damit wir reinkommen können in diesen Text. Und in diesem Text gibt es nun drei ganz erstaunliche Wege, dass Gott groß rauskommen kann. Der erste Weg, den hier Petrus beschreibt, ist, ich will nicht Gottes Widerstand erleben. Der erste Weg. Ich will nicht Gottes Widerstand erleben. Denn davon spricht ja hier Petrus sehr deutlich und zitiert einen Vers aus dem Buch der Sprüche aus dem Alten Testament. Und in diesem Buch der Sprüche lesen wir diesen Satz: Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Da ist Widerstand von Gott. Gott leistet Menschen Widerstand, die hochmütig sind. Da kommen wir auf diese uralte Geschichte zu sprechen, aus dem Anfang der Bibel, aus diesen ersten Kapiteln der Bibel, aus 1. Mose Kapitel 3. Das sind diese beiden Personen im Paradies, da taucht diese Schlange auf, da ist der lebendige Gott da. Und es fängt genau das an, was die Bibel als Hochmut bezeichnet. Dass da tatsächlich jetzt Menschen das vorgegebene Koordinatensystem der Beziehung zwischen Gott und Mensch bewusst verlassen. Ich entlasse Gott aus seiner Verantwortung, seinen Vorschlag nehme ich nicht an, ich höre auf eine andere Stimme, ich akzeptiere eine andere Stimme, ich verhalte mich anders, ich lebe anders, als der lebendige Gott es seinen Geschöpfen gesagt hat. Das ist Hochmut, nichts anderes. Ich verlasse meine Koordinaten. Ich schicke Gott weg, ich brauche ihn nicht mehr, ich nehme einen anderen Partner wahr. Und wo dieser Geist auftaucht, dieser Geist aus 1. Mose 3, da leistet Gott Widerstand. Das muss man wissen. Da leistet Gott Widerstand. Das nimmt er nicht an, das akzeptiert er nicht. Und zwar akzeptiert er es nicht einmal, weil der lebendige Gott weiß, dass wir in diesem Moment, wo wir diesen Weg gehen, in diesem Moment und Augenblick betrogen werden. Nie und nimmer dachten doch Adam und Eva, dass sie betrogen werden. Sie dachten ja, sie wählen gut, sie sind klug, sie sind raffiniert und bauen den größten Mist, indem sie die Koordinaten Gottes verlassen. Aber Gott weiß es, dass wir betrogen werden und leistet deswegen diesem Geist Widerstand, das eine. Gott leistet zum zweiten Widerstand, weil er weiß, dass das doppelt schädlich ist, was wir da tun. Es ist schädlich für uns selbst und für unser Leben und es ist schädlich für alle, die mit uns leben. Es ist dieses doppelt schädliche, was immer passiert, wenn wir die Koordinaten Gottes verlassen. Und Gott leistet zum dritten diesem Geist Widerstand, weil er ihn, den lebendigen Gott, entehrt. Und da macht Gott nicht mit. Gott leistet Widerstand. Und verstehen wir, das ist natürlich ein Thema außerhalb derer, die an Jesus Christus glauben, ganz klar. Das ist sowieso ein Thema. Aber, und das merken wir, das ist auch ein Thema für uns, die wir an Jesus Christus glauben, die wir eine Entscheidung für ihn getroffen haben. Es ist doch nicht so, dass in dem Augenblick, wo wir Ja gesagt hätten zu Christus, plötzlich der Geist des Hochmuts nicht mehr da wäre. Das stimmt doch nicht. Der Geist zu sagen, ich entscheide selber, ich mache, wie ich es denke, ich ziehe meine eigene Spur, ich fahre meinen Weg, das ist ganz genauso noch da, auch in denen, die an Jesus Christus glauben. Und wenn ich jetzt will, dass Gott groß rauskommt, dann möchte ich nicht diesen Widerstand Gottes erleben, dann werde ich nicht bewusst in einer Position bleiben, wo ich weiß, das will mein Gott nicht. Und das ist ein Weg, den manche von uns natürlich gehen. Dann macht man es vielleicht so wie bei einer schlechten Regierungsbildung. Man lässt die unwichtigen Ministerien überlässt man anderen. Und die Schlüsselministerien, die behält man selber. Viele meinen auch so, mit Gott leben zu können. Sie überlassen Randministerien dem lebendigen Gott. Da darf er ein bisschen mitmischen, dann ist er auch zufrieden in meinem Leben. Aber die Schlüsselministerien, die behalte ich bei mir. Und Gott geht in diese Regierungsbildung nicht rein. Ja, wir haben viel Segen in den vergangenen Tagen erlebt. Ja, Gott war über die Maßen gnädig. Junge Leute sind zum Glauben an Jesus gekommen. Was für ein Wunder. Andere haben ihrem Leben aufgeräumt. Halleluja. Die Nächsten sind ermutigt worden, ihren Weg mit Jesus zu gehen. Ja. Und es gibt andere, die ganz bewusst so geblieben sind, wie sie waren. Und du wirst darin den Widerstand Gottes erleben. Dein christliches Mäntelchen, mit dem du hier angekommen bist, und das christliche Mäntelchen, mit dem du wieder abziehst, das kannst du anderen vorspielen, aber nicht dem lebendigen Gott. Du wirst den Widerstand Gottes erleben. Und das sind auch eine ganze Reihe, die hier angekommen sind auf der Jugendkonferenz und genauso wieder gehen. Und die eine Spur des Fluchs und der Sünde hinterlassen haben, auch in diesen Tagen in diesem Haus. Und glaub es mir, Gott geht in diese Regierungsbildung nicht rein. Und Gott sieht durch und er leistet dir Widerstand. Wenn ich aber will, leidenschaftlich will, dass durch mein Leben Gott groß wird, werde ich eine solche Position in meinem Leben nicht dulden. Ich möchte das nicht. Und ich möchte, dass der lebendige Gott seiner Ehre kommt und deswegen ist Gehorsam die Qualität, durch die der lebendige Gott in meinem Leben groß wird und kein Widerstand leisten muss. Ein ganz entscheidender, wesentlicher Weg. Ich will nicht Gottes Widerstand erleben. Dann wird Gott groß. Und das andere ist, ich will natürlich Gottes Wunderhand bejahen. Was sagt uns Petrus? Demüt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Da ist sie, die gewaltige Hand Gottes. Die gewaltige Hand Gottes ist ein stehender Begriff aus dem Alten Testament. Wer ein bisschen jetzt die Konkordanz aufschlägt, der weiß, wir könnten jetzt beschäftigt sein für einen sehr, 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 sehr langen Zeitraum, um die ganzen Bibelstellen aufzulisten, wo von der gewaltigen Hand Gottes und vom starken Arm und von der entblößten Hand Gottes, Arm Gottes die Rede ist. Wunderbare Bibelstellen. Ich habe gedacht, ich lese nur aus einem einzigen Kapitel Ihnen ein bisschen was vor von dieser ganz besonderen starken Hand Gottes. Mose ist es, der die starke Hand Gottes gleich 4-mal in einem Kapitel erwähnt. Und da fällt es uns natürlich auch sofort auf, dass das mit der starken Hand Gottes zu tun hat. Das ist nämlich der Tag, nachdem die aus Ägypten ausgezogen sind. Der Tag nach der Nacht des Wachens, wo Gott dieses Millionenvolk aus der Sklaverei herausgeholt hat. Und dann die eben tatsächlich baff am nächsten Morgen dastehen jenseits der Grenzen von Ägypten und sich fragen, wie sind wir bloß hierher gekommen? Wie konnte das passieren? Wie konnte das geschehen, dass der Pharao uns hat tatsächlich laufen lassen? Jahrhunderte versklavt und jetzt stehen wir hier und sind frei. Was ist passiert? Und Mose gibt ihnen die Antwort in 2. Mose 13. Er sagt, der Gott, der Herr hat euch mit mächtiger Hand, mit Wunderhand, mit starker Hand herausgeführt. Vers 3. Das sagt nochmal in Vers 9, nochmal in Vers 14, nochmal in Vers 16. 4-mal in einer Rede sagt er diesen Satz. Ihr habt die mächtige Hand Gottes erlebt, mit der er euch herausgeholt hat. Was ist denn die mächtige Hand Gottes? Was ist denn die Wunderhand Gottes? Die Machthand, die Wunderhand Gottes ist sein reales Anwesendsein in meinem Leben. Sein reales Anwesendsein in meinem Leben. Denn verstehen wir, natürlich bejahen wir mehr oder weniger zu 99% in diesem Raum theoretisch Gottes Gott sein. Natürlich bejahen wir, dass er der mächtige und wunderbare und herrliche Gott ist. Natürlich bejahen wir prinzipiell seine Regierung. Natürlich, das tun wir alle. Aber wenn es um die Hand Gottes geht, dann geht es darum, ist dieser Gott real in meinem Leben da und zuständig und hat er in meinem Leben das Sagen? Denn das ist auch die Erfahrung vieler, die an Jesus Christus glauben, dass wir im Prinzip Ja gesagt haben zu Jesus, theoretisch Ja gesagt haben zu Jesus. Aber wenn es ums Praktische, Tägliche geht, dann sind wir gottlos, dann landen wir im Atheismus, dann leben wir, als ob es Gott nicht gäbe. Und jetzt ist eine Möglichkeit, Gott groß zu machen, eine Möglichkeit, dass der lebendige Gott groß rauskommt, ist, dass ich seine Wunderhand bejahe, dass ich meinem ganzen Wesen, Denken, Sein respektiere. Du, Gott, bist da. Und du, Gott, der da bist, du bist auch der, der sieht, der hört, der handeln kann und der in meine Lage das entscheidende Wort zu sagen hat. Tust bitte, Herr, sag das entscheidende Wort. Und dann bricht etwas in einem Menschen auf, was natürlich überhaupt nicht mehr hineinpasst in unsere Kultur und unseres Umfeld. Denn in unserer Kultur, in unserem Umfeld, frage ich natürlich erstmal, was denke ich, was meine ich, wie sehe ich das, was denke ich darüber? Und jetzt akzeptiere ich Gottes Wunderhand, ich bejahe seine Realität und dann kippt das radikal um und Menschen fangen an zu fragen, Herr, was denkst du dazu? Wie siehst du das? Was willst du? Was hast du da vorzutun? Könntest du das nicht machen? Bist du denn nicht da, Herr? Und so kommt es zu einem ganz massiven Verändern der ganzen Wahrnehmung des Lebens. Nicht nur theoretisch, nicht nur prinzipiell, nicht nur den großen Lebensentscheidungen, sondern den vielen kleinen täglichen Details habe ich und kann ich die Wunderhand Gottes bejahen und damit meinen Gott groß machen. Dass ich nicht lebe, als ob es ihn nicht gäbe. Und wenn wir anfangen, dem nachzuspüren, dann merken wir erst, wie deutlich und wie klar und oft auch wie simpel der lebendige Gott in unser Leben hineinspricht und sagt, tu das, lass das, mach das, so sehe ich das, ich bin da. Er ist die entscheidende Wunderhand in unserem Leben. Natürlich gilt das auch für die großen Themen, ganz klar. Das gilt auch für die großen Themen. Und ich möchte euch ganz kurz oder Ihnen ganz kurz eine Person vorstellen aus der Bibel, die das für sich praktiziert hat. Nicht nur in den kleinen, sondern auch in den großen Themen. Diesen Satz durchbuchstabiert hat. Den Satz, ich will Gottes Wunderhand bejahen. Das war eine Frau im Alten Testament, das war Hannah. Hannah, diese Frau mit ihrer ganz großen persönlichen Not. Und jetzt ist sie nicht nur allgemein eine Jüdin. Nicht nur allgemein kennt sie den Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Nicht nur theoretisch weiß sie, da gibt es einen Gott, der damals das Volk Israel aus Ägypten in die Wüste und auch ins gelobte Land geführt hat. Nicht nur theoretisch glaubt sie an Gott, sondern sie glaubt ganz praktisch an Gott. Du hast für meine Lage das Entscheidende zu sagen. Wenn mir jemand helfen kann, wenn jemand real ist, wenn ich auf jemanden zugreifen kann, dann auf dich, den lebendigen Gott. Und dann marschiert sie mit ihrem Mann wieder beim großen Kultfest nach Silo und nutzt diese Gelegenheit dort in Silo zu einer ganz persönlichen Gebetszeit mit dem lebendigen Gott und bejaht mit dieser Gebetszeit die Machthand und die Wunderhand Gottes. Und er bittet vom lebendigen Gott, dass er ihr diesen Sohn schenken möchte, den sie schon so lange als ihren Herzenswunsch hat. Und Gott sagte das so dem Priester Eli zu. Und dieses Kind, der Samuel, kommt auf die Welt. Und dann sagt die Frau genau das, was hier in 1. Petrus 5 steht. Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn und mein Haupt ist erhöht in dem Herrn. Der Herr hebt den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen. Was hat dir Petrus gesagt? Demüt euch unter diese gewaltige Hand Gottes. Bejaht sie, akzeptiert sie, nehmt sie für euer Leben in Anspruch und er wird euch zu seiner Zeit erhöhen. Sein Weg, auf dem Gott groß gemacht werden kann. Wer leidenschaftlich Gott groß machen will, wird seinen Alltag bestimmen lassen wollen von dieser Wunderhand Gottes. Du bist nicht irgendwo in einem fernen Fixsternhimmel, sondern du bist in meinem Leben präsent. Und du hast zu meiner Lage und zu meinem Leben heute das Entscheidende zu sagen. Du bist da. Der zweite Weg. Aber der dritte Weg, der ist ja ganz außergewöhnlich. Also nicht nur, dass hier Petrus uns sagt, ich will nicht Gottes Widerstand erleben und ich will Gottes Wunderhand bejahen, sondern er sagt ja nun auch in diesem Text, diesen Satz, den die meisten von uns ja auswendig können, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und wir sagen, ja, das hat ja mit dem anderen gar nichts zu tun. Doch, hat es. Man kann es nur in unserer Luther-Übersetzung nicht mehr so gut entdecken. Denn Petrus hängt diesen ganz bekannten in vielen Bibeln auch zu Recht fettgedruckten Satz, er hängt ihn grammatikalisch an den Text davor dran. Also man müsste eigentlich ganz streng übersetzen, demüt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Und wir sagen ja, langsam, was ist das denn jetzt? Jetzt behauptet ja hier der Apostel Petrus, dass Hochmut und Sorgen etwas miteinander zu tun haben und dass Demut und Sorgenfreiheit etwas miteinander zu tun haben, das ist die Höhe. Das heißt, meine Sorgengeist und die fehlende Ehre Gottes haben miteinander zu tun, das darf nicht wahr sein. Und dann stehen wir vor diesem Wort und sehen förmlich vor uns das Bild dieser berühmten kommunizierenden Röhren, nicht wahr? Wo wir quasi nur die beiden Röhren, aber den Bogen unten nicht sehen. Und wir haben auf der einen Seite das Thema, Gott soll ganz groß rauskommen. Und auf der anderen Seite steht, und ich habe viele Sorgen. Und Petrus sagt, und die beiden Dinge hängen unmittelbar miteinander zusammen. Und wir sagen, nein. Meine Sorgen, das ist eine riesengroße Thema. Und Gottes Ehre ist das andere Thema. Und Petrus sagt, nein, das hängt zusammen. Das hängt zusammen. Wir sagen, Petrus, da irrst du. Petrus, Hochmut und fehlende Ehre. Das sind kommunizierende Röhren, das akzeptieren wir. Dieser hochmütige Geist, der gegen Gott rebelliert, der ihn nicht haben will, wo Gott Widerstand leistet, ja, da nimmt Gott die Ehre. Aber wenn ich mit meinen Sorgen zu ihm da bin und da vor mich hin sorge, hat er mit der Ehre Gottes nichts zu tun. Doch. Haben Sie das für dich schon einmal entdeckt? Haben Sie es einmal für sich wahrgenommen? Dass das Trotzige und das verzagte Herz aus der gleichen Quelle gespeist werden. Das Trotzige, das Rebellische, das Widerstandleistende Herz und das verzagte, kleine, zusammengequetschte Herz sind gespeist aus der gleichen Quelle. Nämlich, dass Gott nicht mehr in der Mitte steht. Bevor Sie jetzt Panik kriegen, in dem Sinn, jetzt kommen zu meinen Sorgen, die ich habe, auch noch der Vorwurf, ich nehme Gott die Ehre, denken Sie noch ein paar Minuten weiter mit. Das ist was ganz Erstaunliches, was hier der Petrus uns deutlich macht. Und wer ein bisschen mit sich unterwegs war, der weiß, wie nah Trotz und Verzagtheit in einer Person zusammenlegen können. Auf der einen Seite mache ich es halt allein, wenn Gott nicht spurt, wie ich das denke. Und auf der anderen Seite, ach Herr, du hast mich verlassen. Und das ganz nah, Tür an Tür, Wand an Wand, in einer Seele, in einer Person. Und beide werden aus einem Geist, aus einer Quelle gespeist. Und deswegen kann hier Petrus tatsächlich sagen, wenn ihr wollt, dass Gott ganz groß rauskommt, habt ihr eines zu tun. Ihr müsst eure Sorgen auf ihn werfen. Verstehen Sie? Nicht nur aus persönlichem Überlebensinteresse, sondern damit Gott groß rauskommt und geehrt wird, habe ich meine Sorgen ihm vor die Füße zu werfen. Ach, das ist ja ein ganz wichtiges, wesentliches Thema für uns Christen. Sorgen, wer hat sie nicht? Das Wort, was da steht, können Sie, wenn Sie es zurück übersetzt auf den Kern, etymologisch zurücknehmen, dann heißt Sorgen in der griechischen Sprache Kopfdreher. Ja, das ist ja mal eine passende Bezeichnung. Kopfdreher. Sie kennen das doch, diese Kopfdreher. Die mit einer extremen Umlaufgeschwindigkeit und einer dramatischen Hartnäckigkeit sich in unserem Kopf ihre Runden drehen. Ich habe das Ding ja schon bearbeitet vor 5 Minuten und jetzt ist es wieder da. Und höchstwahrscheinlich in 5, 10, 15, 20 Minuten immer noch. Und morgen auch. Und das ist etwas ganz Wichtiges, das zu begreifen, dass da nun tatsächlich etwas in meinem Leben abläuft, was letztlich seinen Kern dahinter hat, zu sagen, wie, gibt es denn keinen Gott, der sich da um dich kümmert? Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Er trägt Sorge für euch. Ihm liegt an euch, heißt es eigentlich. Ihm liegt an euch. Gut, wenn wir das so angehen und das da zusammenhängt, dann wollen wir natürlich schauen, was soll ich denn jetzt dann tun? Es geht also um deine Ehre, die zum Ausdruck bringt, du hast mein Leben mit all seinen Bekümmernissen, klein und großer Art, du hast das in der Hand. Was soll ich denn jetzt tun? Und jetzt sagt hier Petrus, du musst das wegwerfen, du musst Sorgen wegwerfen. Und wenn Sie dieses Verb hören, dann sagen Sie mir alle miteinander, das ist ja anstrengend. Und ich sage Ihnen, ja, das ist anstrengend. Sie sagen mir, das bedeutet ja Arbeit. Und ich sage Ihnen, ja, das bedeutet Arbeit. Und Sie sagen, das kann man ja nicht automatisch. Ich sage, nein, das kann man nicht automatisch. Das heißt, ich müsste das üben. Ja, das müssten Sie üben. Und wenn ich es nicht übe, verliere ich meine Technik. Ja, die verlieren Sie. Haben Sie mal das gesehen bei Kindern? Ich finde das faszinierend. Geben Sie einem kleinen Kind einen Ball in die Hand und sagen Sie ihm, wirf ihn ganz, 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 ganz weit weg. Und dann sehen Sie, wie dieses kleine Knöpfchen sich anspannt mit allem, was zu ihm gehört, sich konzentriert auf diesen Ball, auf ein weit entferntes, kilometerweit entferntes Ziel, nimmt diesen Ball und wirft ihn und schafft es so 10 Zentimeter direkt vor die Fußspitzen, knallt der Ball auf den Boden. Die Wurftechnik ist noch nicht ganz ausgefeilt. Und das kennen Sie aus Ihrem und aus meinem geistlichen Leben auch. Und dann sagen wir, klappt nicht, passt nicht. Stimmt nicht, blöder Vers. Das muss man trainieren. Das muss man üben. Jahrzehnte. Gott nimmt sie aus diesem Trainingsfeld nicht raus. Das ist einer der ganz entscheidenden Bereiche eines geistlichen Lebens. Die Wurftechnik zu perfektionieren, darin fit zu bleiben, darin seine Trainingseinheiten abzuliefern und dann entsprechend auch das zu praktizieren, wie es hier steht. Ja, natürlich sind wir verschieden. Das wissen wir doch. Je nachdem, welche Kopfdreher bei uns rumlaufen, das mögen bei Männern anders als bei Frauen sein. Da mögen die Situationen für den einen banal und harmlos sein, was den anderen schon fix und fertig macht. Da mag es so sein, dass der Typ und der Charakter verschieden sind, natürlich, und auch die psychische Kraft, die einem zur Verfügung steht, auch die Glaubensprägung, alles klar. Aber das Grundprinzip bleibt gleich. Das Ding muss geübt werden. Sie wollen, dass Gott groß rauskommt? Sie wollen mit mir, dass Gott groß rauskommt? Dann trainieren Sie Ihre Wurftechnik. Was gehört dazu? Ach, Verschiedenes gehört dazu. Es sind eine ganze Reihe Experten in diesem Raum, die über Jahrzehnte schon ihre Wurftechnik so versucht haben zu optimieren, damit nicht der Ball nicht gleich wieder direkt davor knallt, sondern ein bisschen weiter wegfliegt und sie ihre Sorgen weggeworfen haben. Was hat ihnen denn geholfen dazu? Was gehört mit denn zur Wurftechnik? Zur Wurftechnik gehört doch, das allein erst einmal zu erkennen. Das, genau das zu erkennen, was hier steht. Dass ich in diesen kommunizierenden Röhren, dass das zusammenhängt, meine Versklavung an diesen alten Geist und meinen Sorgengeist, das hängt zusammen. Dass das begreife, da hält mich einer fest, dass ich nicht dem lebendigen Gott vertraue. Da hält mich einer fest und speist mir an einer ganz trüben Quelle meine Seele. Mein Geist nimmt da etwas auf, was er gar nicht aufnehmen sollte. Ich muss es erkennen, ich darf es verstehen, was da eigentlich in meinem Leben abläuft und dass das mit zu einem Trainingsprogramm werden kann. Und natürlich muss ich mich an eine andere Quelle anschließen. Das ist A und O. Ich brauche eine andere Quelle. Und die andere Quelle ist natürlich selbstverständlich sein Wort. Sie müssen eine andere Quelle haben. Und wenn Sie mit Ihren Sorgen, nicht mit meinen Sorgen zum lebendigen Gott kommen und er mit seinen Worten bei mir ankommt, dann merken Sie beim ersten Mal, dass Sie denken, das ist so fremd, was er Ihnen da sagt, dass Sie das gar nicht glauben können. Weil Sie merken, das ist so eine ganz andere Qualität von dem, was er da sagt. Sie kommen in einem riesen Sorgengebäude da an und dann sagen Sie, gut, ich will dem lebendigen Gott auch mal eine Chance geben, er soll mir mal einen Satz sagen. Und dann sagt er Ihnen, Worte, die sind zu groß, die sind zu schön, die sind zu gewaltig, die können Sie gar nicht erst mal fassen, Sie müssen sich erst wieder gewöhnen an die Stimme Ihres Hirten. Was wir hatten, denken Sie an die letzten Sonntage, ich will dich nicht vergessen. Ich werde dich nicht vergessen, ist undenkbar für mich. Das kommt ihm wie aus einer fremden Welt vor. Und doch sind es Worte Gottes. Aber je mehr ich mich einhöre auf ihn, einübe auf ihn, desto mehr wird mir diese Stimme bekannt, desto mehr kenne ich sie, ist sie mir lieb, ist sie mir wichtig, lebt sie bei mir, trägt mich, inspiriert mich, hält mich fest. Und deswegen hat Luther recht, wenn er sagt, Anfechtung lehrt aufs Wort merken. Gerade dann, wenn dann die Sorgen massiv werden, dann muss ich doch irgendwie diese andere Stimme haben. Und mit zur Wurftechnik gehört natürlich, dass ich mit ihm rede. Wie soll ich eine gute Wurftechnik kriegen, wenn ich nicht bete? Wenn ich ihm nicht das sage, genau das sage, ja, da bin ich wieder. Mit meiner Verzagtheit, mit meiner Trotzphase, mit meinem ganzen Ding und meine Seele ist wieder gespeist aus einer diffusen Quelle, dass es dich nicht für mich gäbe und du meine Dinge nicht, aber dir auf dem Schreibtisch hättest dich. Ich komme wieder zu dir und du bist der Einzige, der nicht genervt ist, dass ich im 398. Mal mit derselben Sache bei dir auftauche und wieder neu bei dir mich einnorden lasse in deine Liebe, deine Zusagen, deine Hilfen für mich. Ich muss beten. Ganz entscheidend für die Wurftechnik. Ich kenne eigentlich niemanden, der eine gute Wurftechnik hat, der nicht zum Beter geworden wäre. Natürlich wichtig für uns sind die Erfahrungen, die wir rückwärts gemacht haben. Rückwärtige Erfahrungen motivieren nach vorne. Vergiss nicht, Psalm 103, was er dir Gutes getan hat. Herr, gestern hast du geholfen. Ich möchte mit dir auch für heute hoffen und für morgen. Sollte der Gott, der gestern als gut hinkriege ich auch heute in der Lage sein, das in den Griff zu kriegen, was mich betrifft. Ich darf natürlich auch Schritte gehen, in der Not, die mich bestimmt, das Mögliche tun. Wir haben so schöne Passagen beim Apostel Paulus, sind ja so beruhigt, dass der Mann so oft verzagt war. Dass er nicht so heldenhaft durchmarschiert ist, dass der verzagt war. Persönliche Nöte, Nöte um die Gemeinden. Was war der Mann auch fertig? Und da konnte man immer gar nichts machen. Es gab ja nicht mal eben eine E-Mail von Korinth nach Rom und umgekehrt. Wochenlang gewartet, ob irgendwas sich da tut, ob ein Brief vorbeikommt, ein Bote kommt. Über Monate nichts gewusst, wie es weitergeht. Was kann ich machen? Natürlich wird er gebetet haben. Natürlich wird er zu Gott gegangen sein. Natürlich wird er Verheißungsworte sich abgeholt haben vom lebendigen Gott. Aber das Mögliche, was er tun konnte, ist, ich könnte jemanden hinschicken. Und dann tut er wenigstens das Mögliche und schickt jemand hin, tut das Kleine und schickt den Titus in die Gemeindelage und freut sich riesig, wenn der Bote zurückkommt und ihm mitteilt, die Lage hat sich entspannt, es ist Gutes passiert, dann sind wir getröstet worden über diese Taten, die dann geschehen sind. ganz, ganz oft, gehört aber zur Wurftechnik auch, dass der lebendige Gott uns ganz schlicht sagt, mach du deinen Job und ich mach meinen. Das finden wir sehr unangenehm. Weil wir sagen, Herr, ich kann mich jetzt gar nicht ums Normale kümmern, ich muss mich doch jetzt um das Notvoll, das Schwierig, das ist es. Und Gott sagt, das ist mein Job. Mach du dein. Und viele von uns in der Wurftechnik, die wissen, sie sind das durch das Normale dann so wunderbar abgelenkt, dass sie kurzfristig gar nicht mehr denken konnten an das andere. Und dann ist oft so, dass Gott nebenbei tatsächlich, man soll es nicht glauben, seinen Job macht. Zur Wurftechnik gehört das, dass ich weiß, alles, was mit Wurftechnik zu tun hat, geschieht im Extremfall maximal für einen Tag. Ach, wie gerne hätten wir das, dass wir in einem genialen Wurf des Gottvertrauens unsere Sorgen so ein paar Millionen Kilometer weggeschleudert haben, nicht wahr? Aber maximal gilt das für einen Tag. Und so ein Tag ist für viele Sorgengebäude viel zu lang. Manche von uns sind in den Sorgenschleuderetappen schon im Stundentakt angekommen und üben ihre Wurftechnik darin und geben darin, jetzt kommt's, geben darin Gott die Ehre. Da kommt Gott groß raus, wenn sie ihm seinen Sorgenaufwand für sich glauben. Er trägt Sorge für sie. Ach, das leisten wir uns noch. Wir gucken bei den Experten vorbei. Wir Deutsche lieben ja die Experten. Für alles gibt es Experten. Es gibt auch für Wurftechnik echte Experten. Einen, den kennen viele von uns. Das ist ein Liederdichter. Ein absoluter Experte, was Wurftechnik angeht. Wissen Sie, was der sagt? Auf, auf. Gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht. Lass fahren, was das Herz betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll. Gott sitzt im Regimente und führt alles wohl. Dem Herrn musst du trauen, wenn dir's soll wohl ergehen. Auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehen. Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigener Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen. Es muss erbeten sein. Aber wenn Sie mir sagen, gut, das ist nett, Paul Gerhardt ist immer gut, lassen Sie doch noch mal ein bisschen eine Etage tiefer gehen in die echten Experten. Und wenn die echten Experten dran sind, dann landen wir immer in der Bibel. Ist ja klar. Und ich denke, seit vielen Monaten denke ich das immer mehr. Einer der Experten zum Thema Sorgen ist David. Eindeutig. Wenn Sie mir mal mit durch Ihr Bibelkenntnis durchgehen, dann müssten Sie mir sehr schnell zustimmen, dass Sie von keinem Mann der Bibel mehr Textmaterial zum Thema Sorgen haben als von diesem großen König. Der absolute Experte zum Thema Sorgen. Und als ich überlegt habe, was ich Ihnen da von diesem Experten sagen könnte, da bin ich natürlich über einen Psalm nach dem anderen gestolpert. Man kommt ja gar nicht mehr raus. Und dann dachte ich, ich erinnere Sie nur dran, nur an einen einzigen Satz. An den Satz nämlich, den Sie vorhin schon gesungen haben. Der stand nämlich auch von David. Vorhin im Anbetungslied haben Sie mit mir gesungen, keiner wird zu Schanden, welcher Gottes hart. Das hat David gesagt. Im Psalm 25 sagt das als Gebet. Keiner wird zu Schanden, der auf dich, Gott, harrt. Absoluter Expertensatz. Gut, Herr, ich will, dass du groß rauskommst. Dann werde ich wohl meine Wurftechnik ein bisschen trainieren müssen. Auch in diesen Tagen. Und erleben, tatsächlich erleben, dass dadurch der lebendige Gott geehrt wird. Leidenschaft für Jesus, das große Thema der JK. Wir haben uns an so vielen jungen Leuten gefreut in dieser Woche. auch an ihrer, an eurer Leidenschaft für Jesus. Und zu dieser Leidenschaft für Jesus gehört auch, dass er groß rauskommt. Also gilt für euch, die Teilnehmer der JK, und für uns diese Gemeinde hier. Wer Gott groß rauskommen lassen will, der will nicht Gottes Widerstand erleben. Wer Gott groß rauskommen lassen will, der wird Gottes Wunderhand bejahen. Und wer Gott groß rauskommen lassen will, der wird Gottes Sorgenaufwand glauben. Geben wir diesem Gott die Ehre. Herr Jesus Christus, wir danken dir an diesem Morgen zuallererst noch einmal im Rückblick für die vergangenen 8 Tage. Wir danken dir für die intensive Zeit unserer Jugendkonferenz, die du, der Einzige und Lebendige, reich gesegnet hast. Wir wollen gerne in deinem Namen ganz besonders für die bitten, die zum Glauben an dich gekommen sind, dass du sie begleitest und sie segnest in den vor ihnen liegenden Tagen. Wir wollen dich für die bitten, die mit dir ihren Weg gehen wollen und die Ehre bereiten wollen, dass du sie bestätigst und ihnen mutmachende Erfahrungen mit dir gibst. Und wir wollen dich für die bitten, die ihr Herz hart gemacht haben gegenüber dir, dass du ihnen nachgehst in deiner Treue und Liebe und sie erreichst. Und wir wollen dir von Herzen danken, dass du unser Herr und Gott bist, immer stärker, immer mehr, immer klarer. Wir wollen gern, dass du groß rauskommst. Und so schenk du uns Tage, Stunden, Erfahrungen, in denen wir deinen Widerstand nicht erleben, weil wir dir gehorchen. Deine Wunderhand bejahen und dich in unserem Leben ernst nehmen. Und dir deinen Sorgenaufwand glauben und unsere Sorgen immer und immer wieder und immer stärker und immer klarer auf dich schleudern und uns freuen daran, dass dir an uns liegt. Hab von Herzen Dank, dass du unser Gott bist, dass wir dich haben, dass wir dich kennen, dass du treu und verlässlich bist. Wir beten dich an. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.